Was hältst du von Weihnachtsdeko? Schöner Schmuck oder eher peinliches Accessoire? Was hältst du von Lichterketten, von Plätzchen auf einem schönen Tablett, von Weihnachtskerzen? Du hast mit Sicherheit irgendeine Meinung dazu. Die einen tendieren dazu, das ist eher peinlich, die anderen absolut schön. Aber was hältst du eigentlich von goldenen Äpfeln auf silbernen Schalen? Mit Sicherheit eher unbekannter Schmuck, aber das ist das Bild in unserem heutigen Predigttext. Wir schauen uns Sprüche Kapitel 25, Vers 11 an. Es ist nur ein Vers, der ist auch auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt. Aber bevor wir uns den noch genauer anschauen, bete ich. Vater, ich bin es nicht würdig, dein Wort zu verkünden, aber ich bitte dich, dass du mir hilfst, klar zu reden, und hilf mir, ja, die Weisheiten einfach praktisch rüberzubringen. Hilf mir, das zu reden, was du geredet hast in deinem Wort. Amen. Also Sprüche Kapitel 25, Vers 11, ich lese vor. Ein Wort geredet zu rechter Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Ja, auch dieser Spruch ist ein Spruch Salomos. Das sehen wir dann im allerersten Vers von demselben Kapitel. Und ich würde die Predigt strukturieren in zwei Überpunkte. Das eine ist das Bild selbst, also die goldenen Äpfel auf silbernen Schalen. Und dann das zweite ist die zugrunde liegende Weisheit, also das Wort geredet zu rechter Zeit. Schauen wir uns zuerst das Bild an. Und bevor wir genauer hineinsteigen, schauen wir uns den unmittelbaren Kontext an, in dem dieser Vers steht. Der Vers 11 ist nur ein Anfang von einer kleinen Kette von mehreren Vergleichen. Es steht immer wieder da in den nächsten Versen, wie so und so etwas ist, so ist Punkt, Punkt, Punkt. Wie irgendein anderes Bild ist, so ist Punkt, Punkt, Punkt. Und genau so ist eben auch unser Spruch. Aber die Frage, die wir uns vielleicht stellen, ist, warum benutzt Salomo solche Vergleiche? Könnt ihr nicht sofort auf den Punkt kommen und sagen, ja, ein Wort geredet zu rechter Zeit ist halt einfach gut? Naja, gebraucht diese Vergleiche aus dem ganz praktischen Grund. Bildersprache, also bekannte Bilder, die lösen ja irgendwas in uns aus. Und die Vergleiche helfen uns, dieses Gefühl mit dieser Wahrheit zu verbinden. Zum Beispiel drückt der Psalmist in Psalm 91 auch aus, dass Gott meine Burg ist. Naja, Gott ist jetzt nicht wirklich buchstäblich eine Burg, aber wenn wir an das Wort Burg denken, denken wir an Schutz, Geborgenheit, Sicherheit. Und genau dieses Gefühl, das wir im Herzen haben, wenn wir das Wort hören, genau dieses Gefühl will der Psalmist, dass wir mit Gott verbinden. Und jetzt ist unser Bild eben goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Wie fühlst du dich dabei? Naja, blöde Frage, das ist jetzt nicht unbedingt unser heutiger Schmuck, aber zur Zeit Salomos, also ungefähr 900 vor Christus, im antiken Israel, waren häufig golden bemalte Äpfel auf silbernen Schalen, das einfach als Schmuckstück gedient hat. Also was will Salomo hiermit vermitteln? Er will sagen, dass das Wort geredet zu rechter Zeit einfach schön ist. Es ist irgendwie schön anzusehen. Es drückt ein Gefühl aus, das wir gerne haben. Wir sehen ein Wort geredet zu rechter Zeit und wir sollten uns denken, schön, es passt einfach. Ein weiterer Grund ist vermutlich auch, dass es einfach passt. Also er sagte, dass es goldene Äpfel sind auf silbernen Schalen. Also ein Objekt auf einem anderen Objekt, das einfach schön optisch zueinander passt. Wenn es einfach nur um die Schönheit an sich ginge, hätte er auch einfach nur bei goldenen Äpfeln bleiben können. Also wir sehen, Salomo will etwas ausdrücken, was schön anzusehen ist und auch irgendwie zueinander passt. Um den Vergleich jetzt so ein bisschen auf die heutige Zeit zu übersetzen, denk mal an etwas, was für dich einfach schön aussieht. Vielleicht ein frisch gepflückter Blumenstrauß in einer Porzellanvase, vielleicht ein schön aufgeräumtes Zimmer, vielleicht in meinem Fall ein frisch polierter Porsche in der Garage. Denk dir irgendwas aus, wo du dich gut fühlst, wo du denkst, wenn ich es vor meinem geistigen Auge habe, das ist schön. Und ihr Lieben, genau dieses Gefühl soll Weisheit vermitteln. Ich frage mich ehrlich, wie oft, wenn wir das Wort lesen, wenn wir Gebote hören, wenn wir Weisheit hören, wie oft haben wir das Gefühl, dass es schon wieder irgendeine neue Last ist, dass schon wieder irgendetwas auf unseren Schultern lastet, schon wieder irgendwas Neues, was ich befolgen muss. Wenn wir so Worte hören wie Gehorsam, gottgefällig leben. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele so diesen ersten Impuls haben, so ein schweres Wort. Aber dieser Text will uns trösten. Weisheit ist was Schönes, wo wir sagen, ja, das will ich auch. Das ist schön anzusehen. Es sollte also keine Last sein, ein Wort zu rechter Zeit zu reden. Es heißt ja auch nicht, ein Wort geredet zu rechter Zeit ist wie ein ausgehungerter Knecht mit schwerem Rucksack. Es heißt, ein Wort geredet zu rechter Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Weisheit ist also etwas Schönes. Und aus dieser Motivation heraus, lasst uns jetzt den folgenden Vers genauer anschauen. Also, was ist es? Das Wort gesprochen zur rechten Zeit. Und somit komme ich zum zweiten Überpunkt der Predigt. Wann ist jetzt ein Wort geredet zu rechter Zeit? Man muss vorab sagen, dass mit rechter Zeit hier wahrscheinlich nicht nur der zeitliche Aspekt gemeint ist, sondern wenn man ins Hebräische schaut, kann man gut sehen, dass das vermutlich auf den ganzen Umstand bezogen ist. Also man kann rechte Worte sprechen zur rechten Zeit, zum rechten Ort, zum rechten Umstand. Vielleicht könnte man auch besser übersetzen, ein passendes Wort. Und da will ich dich gleich herausfordern, wie oft denkst du eigentlich über deine Wortwahl nach? Ist es dir ein Anliegen? Vielleicht denken wir in unserer heutigen schnelllebigen Zeit, wir denken vermutlich viel zu wenig darüber nach, aber die Sprüche sagen uns in einem anderen Kapitel, dass Tod und Leben in der Gewalt der Zunge stehen. Und Jesus selbst sagt sogar, dass wir eines Tages über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen müssen. Also ihr seht, passende Wortwahl ist wichtig. Und um jetzt ein passendes Wort zu sprechen, vielleicht stellt euch schon die Frage, ja okay, schön, Mathe, jetzt hast du erklärt, wie wichtig das ist, aber wann ist es denn jetzt passend? Um also ein passendes Wort zu sprechen, will ich die folgende Predigt noch weiter in zwei Unterpunkte teilen. Das erste ist, kenne dich selbst. Und das andere ist, kenne dein Umfeld. Zuerst, kenne dich selbst. Kenne zuallererst dein Herz. Was meine ich damit? Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich Fahrschule gemacht habe. Da war ich auf der Autobahn und bin 120, 130 Kilometer pro Stunde gefahren. Und es war über eine ganze Stunde lang. Und dann irgendwann bin ich in der Stadt reingefahren, wo man nur 50 Kilometer pro Stunde fahren darf. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich immer wieder aber diesen Impuls hatte im Herzen, dass ich schneller fahren will. Einfach nur, weil ich weiß, wovon ich gerade komme. Ich komme gerade aus der Autobahn. Warum sage ich das jetzt? Naja, weil wenn ich weiß, was meine Umstände sind, dann weiß ich auch, wozu ich im Herzen geneigt bin. Und genauso verhält sich es auch, wenn wir in einer emotional, geistlich, psychisch besonderen Phase sind, dann werden höchstwahrscheinlich auch unsere Worte in gewisser Weise anders sein, als wir es vielleicht in nüchterner Art und Weise äußern würden. Bin ich zum Beispiel gerade verliebt, dann werden meine Worte höchstwahrscheinlich ein bisschen beschönigend sein. Bin ich gerade ein bisschen panisch, werden meine Worte höchstwahrscheinlich ein bisschen überreagierend sein. Bin ich gerade zornig, dann werden wahrscheinlich meine Worte ein wenig hasserfüllt sein. Es heißt ja nicht umsonst in der Schrift, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Genau. Also ihr seht, unsere Umstände können uns stark beeinflussen und ich gehe sogar so weit, dass Umstände uns so stark beeinflussen können, dass wir teilweise, wir sind so stark davon überzeugt in einer Art Tunnel, dass das, was ich gerade im Begriff bin zu sagen, richtig ist. Aber sobald wir rausgehen aus diesem Tunnel, vielleicht ein paar Wochen später, merken wir im Rückblick, eigentlich war das überhaupt nicht richtig. Also sei dir deiner Umstände bewusst. Kenne dein Herz gerade. Was ich häufig mache, ist, wenn ich anerkenne, okay, ich weiß, ich bin gerade emotional irgendwie aufgeladen oder ich bin gerade panisch, dann sage ich lieber nichts. Ich schweige erstmal und dann lasse ich die Situation emotional ein bisschen abklingen und vielleicht ein paar Stunden, vielleicht morgen, vielleicht je nach Dringlichkeit, vielleicht in einer Woche, dann erst spreche ich das an. Also kenne dein Herz. Aber kenne nicht nur dein Herz, sondern, das ist der andere Punkt, kenne auch deine Torheit. Und ich weiß, ich predige jetzt hauptsächlich, wahrscheinlich mehrheitlich zu Christen. Wenn ich jetzt also sage, dass der Mensch grundsätzlich töricht ist und blind und einfach unverständlich, dann werde ich wahrscheinlich die meisten von euch werden wahrscheinlich Ja und Amen rufen. Aber wie schaut es bei dir persönlich aus? Nimmst du dich da raus, weil du Christ bist? Denkst du, du bist ein Stück weiser als die Welt, die es ja nicht verstanden hat? Ihr Lieben, Weisheit bedeutet nicht, an die Schöpfung zu glauben, wo die Welt an einen zufälligen Urknall glaubt. Weisheit bedeutet nicht, an die Auferstehung Jesu zu glauben, wo die Welt Wunder verwirft. Weisheit bedeutet nicht, auf ewiges Leben zu hoffen, wo die Welt um uns herum alles auf das Hier und Jetzt setzt. Ganz im Gegenteil, laut der Schrift ist der Anfang von Weisheit die Gottesfurcht. Das bedeutet, jegliche Hoffnung, jeder Stolz, jede Überzeugung, die denkt, ich bin von mir selbst heraus stark genug, weise genug, das alles abzulegen und anzuerkennen, dass ich Gott brauche. Und ja, auch als Christ, ganz besonders als Christ. Wenn ich jetzt also sage, und ich hoffe, wenn ich das jetzt sage, nicht nur der Mensch allgemein, sondern auch du persönlich, auch du Christ, bist törichter und nicht so weise, wie du denkst, dann hoffe ich, dass du auch in deinem Herzen zurufen kannst, Amen. Ja, warum sonst sagt Jakobus, dass wir langsam zum Reden sein sollen? Weil Jakobus und die Schrift generell, die weiß von vornherein, wir Menschen sind nicht so weise, wie wir denken. Sonst würde die Schrift das nicht sagen, sei langsam zum Reden. Manchmal oder sogar oft ist weniger einfach mehr. Es ist gut auch mal zu sagen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Du musst dich so tun, als wüsstest du was. Hauptsache, das klingt irgendwie weise. Wahre Weisheit ist, dein Mangel an Weisheit zu erkennen. Und mal so ganz nebenbei. Wenn du gerade bekennst, okay, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, hat das einen ganz positiven Nebeneffekt. Du wirkst demütig und somit nahbarer. Was meinst du, wie das auf manche Menschen wirken kann, wenn du auf scheinbar jede Frage eine Antwort parat hast? Glaubst du wirklich, das ist sympathisch? Ich glaube, das distanziert dich von der Person eher, weil man sich in deiner Gegenwart eher als dumm fühlt. Kenne also dein Herz, kenne deine eigene Torheit. Und ich komme jetzt zum letzten Punkt der Predigt. Kenne dein Umfeld um dich herum. Kenne zuallererst den Zeitgeist, in dem wir leben. Wir alle leben, arbeiten, sprechen nicht nur in einer einzelnen Blase um uns herum, sondern wir leben, arbeiten, sprechen in einem Umfeld, das besteht aus vielen Menschen, aus vielen Gedanken, aus vielen Ideologien und Umständen. Der israelitische Stamm Issachar macht es uns vor. Im ersten Chronikbuch, Kapitel 12, Vers 32, heißt es, dass der Stamm Issachar Einsicht hatte in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte. Sie haben verstanden, was gerade um sie herum passiert, und darauf aufbauend haben sie gehandelt. Die Schrift will, dass wir aufmerksam unser Umfeld bewusst wahrnehmen und in diesen Kontext hineinreden. Also stellt euch die Fragen, was sind die Grundannahmen unserer Zeit? Welche Lebensmottos sind tief verankert in den Herzen unserer Menschen, der Menschen um uns herum heutzutage? Wenn ihr im Juni auf der Evangelium 21-Konferenz wart, dann habt ihr Carl Truman gehört, der ganz gut zusammengefasst hat, in welcher Zeit wir gerade leben. Das nennt sich expressiver Individualismus. Kompliziertes Wort, aber es sagt eigentlich nur aus, dass wir in einer Zeit leben, in der der Mensch sehr stark auf sich selbst und seine Gefühlswelt gekehrt ist und versucht, das nach außen hin auch irgendwie auszudrücken und versuchen, alles, was das einschränken würde, auszumerzen. Wie hilft uns das jetzt weiter? Naja, ich gebe dir ein ganz praktisches Beispiel. Wo man zum Beispiel vor 100 Jahren als Mann noch gesagt hat, ich bin hingezogen zum gleichen Geschlecht, sagt man heute, du bist homosexuell. Aus Gefühl wird Identität. Und was heißt das jetzt ganz praktisch? Ganz praktisch heißt das, achte umso mehr auf deine Wortwahl, weil wenn ich vor 100 Jahren ein Gefühl angegriffen habe, dann hat das nicht so viel mit der Person gemacht. Aber wenn ich heute das Gefühl angreife, greife ich automatisch die Person an, weil die Person das Gefühl zur Identität macht. Passt auf eure Wortwahl auf. Wenn du ein sanftmütiger, verständnisvoller, liebevoller Nachfolger Jesu bist, dann kenne den Zeitgeist. Und zuletzt kenne noch dein Gegenüber. Wenn wir ein passendes Wort in das Leben von anderen Menschen hineinsprechen wollen, dann sollst du nicht nur den Zeitgeist, sondern dein Gegenüber, mit dem du sprichst, gut kennen. Was erlebt die Person gerade, mit der ich rede? Was geht sie gerade durch? Was hat sie erst kürzlich erlebt? Wie ist sie heute drauf? Und sich diese Fragen zu stellen, ist umso wichtiger, je mehr Verantwortung du hast. Vielleicht gibst du als Leiter Gottes Wort deinen Mitarbeitern weiter. Vielleicht erziehst du als Mutter deine Kinder. Vielleicht sprichst du in einer Jüngerschaftsbeziehung in das Leben eines Bruders, einer Schwester. Es gibt viele Beispiele in der Bibel für dieses Prinzip. Jesus zum Beispiel wird in Jesaja 42 als jemand dargestellt, der das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Okay, was können wir jetzt damit anfangen? Naja, damit Jesus das geknickte Rohr nicht zerbricht, muss er ja erstmal wissen, wer geknickt ist. Jesus weiß, wenn jemand gerade schwere Lasten zu tragen hat, dann wird er mit seinen Worten nicht umso mehr Last noch hinzufügen. Stell dir also auch die Frage, zu wem spreche ich hier eigentlich? Und mir ist bewusst, wir können nicht jedes Detail wissen, aber lass mich nicht kurz herausfordern. Was wäre, wenn du bei jedem Gedanken, den du über dich selbst hast, zum Beispiel, esse ich jetzt noch was? Oder warum geht es mir jetzt gerade so? Wie könnte ich mich jetzt am besten selbst darstellen? Wenn du bei jedem Gedanken, den du über dich selbst hast, einen Gedanken dir über den anderen machst. Zum Beispiel, hoffentlich geht es ihr gut. Oh, wie hat die Person das gerade erlebt? Oder vielleicht ein kurzes Stoßgebet. Oh Herr, hilf dieser Person dabei. Ein ganz praktischer Tipp, wie du dein Gegenüber auch noch besser auf dem Schirm haben kannst, ist einfach, indem du die Person mit in dein Gebetsleben nimmst. Das hilft dir ganz praktisch, die Umstände vor deinem geistigen Auge auch zu haben. Und ich will zum Schluss auch noch auf ein besonderes Beispiel eingehen. Es ist, wenn dein Gegenüber leidet. Das ist eine besondere Situation, weil in dieser Situation ist ein passendes Wort umso wichtiger, weil hier ein passendes Wort des Evangeliums besonders, das Evangelium besonders hell strahlen lassen kann oder ein unpassendes Wort auch besonders viel Schaden anrichten kann. Joseph Bailey, er ist Autor eines Buchs View from a Hearse, also übersetzt Aussicht aus einem Leichenwagen. Er hat 3 von seinen 7 Kindern im jungen Alter verloren und er schreibt in diesem Buch über, wie man mit dem Tod umgeht als Christ. Und ich übersetze jetzt mal sinngemäß, was er sagt. Es kamen Leute mit Bibelversen, Erklärungen und Theologie und ich konnte es nicht erwarten, bis sie gingen. Andere kamen, saßen still neben mir und ich konnte es nicht ertragen, wenn sie gingen. Ihr Lieben, auch wenn wir vielleicht in solchen Situationen die korrekten biblischen Wahrheiten parat hätten, heißt das nicht, dass die jetzt genau in der Situation auch ausgesprochen werden muss. Egal, ob das Leid verschuldet oder unverschuldet ist. Der allererste Impuls, den wir haben sollten, wenn jemand gerade leidet, ist Mitleid, Empathie, Mitgefühl. Und nicht sofort Theologiemodus an und ich spreche jetzt was rein. Und ich sage das, weil ich das selbst auch erlebt habe, weil ich selbst auch junger Christ war oder bin. Und deswegen ein Appell an junge Christen unter uns. Ihr müsst nicht sofort alles teilen, was ihr in eurer heutigen stillen Zeit gelesen habt. Wartet ein bisschen. Wahrheit ist nicht gleich Weisheit. Weisheit ist Wahrheit zur rechten Zeit. Es heißt in unserem Spruch nicht umsonst, ein Wort gesprochen zur rechten Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Also eure Worte können noch so erbaulich, noch so tröstend, noch so ermutigend klingen. Aber wenn es der falsche Zeitpunkt ist, der falsche Umstand, dann wird deine Perle zum Schweinfraß. Ihr Lieben, unsere Worte können so oft unvollkommen, unperfekt, unweise sein, aber Jesu Worte waren immer passend. Seine Worte waren immer wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Ein Paradebeispiel dafür ist in Markus 15, ich lese mal vor, Verse 3 bis 5. Dort steht Jesus gerade vor Pilatus. Ich lese vor. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Er aber antwortete ihnen nichts. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du ihnen nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Jesus wird zu Unrecht angeklagt und was tut er? Er schweigt. Der menschliche Impuls wäre sofort, sich selbst zu verteidigen. Nein, das stimmt nicht. Aber Jesus schweigt. Warum? Weil er weiß, dass das jetzt viel weiser ist. Er hat nämlich einen viel größeren Plan. Er lässt sich absichtlich ans Kreuz hängen, damit er für all die Unweisheit, für all die Blindheit, Torheit, Sünde, Schuld von uns, damit er das dort am Kreuz bezahlen kann. Also wenn du heute hier bist und vielleicht erkennst, ich bin nicht so weise, wie ich es sollte. Ich bin blind, ich bin töricht, ich habe keine Selbstbeherrschung, ich habe Schuld auf mich geladen. Dann komm zu Jesus. Er hat für all das bezahlt. Er ist das perfekte Beispiel. Er ist vollkommen weise. Er wusste immer, was er zu reden hat. Fühl dich bei ihm geborgen. Er weiß ganz genau, wie es dir geht. Auch wenn du Leid durchgehst, sei dir gewiss, er weiß, welche Worte du gerade brauchst. Und wenn du jetzt als Christ Jesus nachfolgst, dann nimm dir ein Beispiel an ihm. Lass auch deine Worte sein wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen, damit sie Gott ein Schmuckstück sein. Lasst uns beten. Vater, danke, dass du uns Weisheit gibst. Danke, dass du uns nicht leer zurücklässt, sondern ja, dass du uns zurechtweist, dass du uns korrigierst und zeigst, was richtig, was schön ist. Aber wir danken dir umso mehr für deinen Sohn Jesus Christus, der ja, die Weisheit in Person ist. Der wusste, was er wann zu reden hat. Und danke, dass diese Weisheit der Schlüssel war für unsere Erlösung. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst, auch so weise zu sein wie dein Sohn. Besonders jetzt in den Weihnachtstagen. Lass du uns langsam zum Reden sein und passende Worte finden. Hilf du uns in Jesu Namen. Amen.